Wir packen's an und wir reden drüber. Der Podcast über Flucht und Festung Europa, über Menschen, die fliehen und Menschen, die sie unterstützen. Jeden Monat neu.
Willkommen beim Podcast von Wir packen's an und wir reden drüber. Das heutige Thema ist Syrien. Mein Name ist Axel Grafmanns. Und ich freue mich besonders, dass wir einen Gast in unserem Podcast haben, nämlich Ahmad. Ahmad ist 2016 aus Syrien geflohen. Er studiert in Berlin und er hat noch viele Freunde und Verwandte in Syrien, besonders in der Region Idlib, die ja nochmal einen Sonderstatus in Syrien hat. Hallo Ahmad.
Hallo Axel. Danke, dass ich dabei sein darf.
Wir freuen uns total, dass du heute hier mit dabei bist. Und meine erste Frage geht auch gleich in die Richtung, kannst du uns mal sagen, wie ist die aktuelle Situation momentan, ein paar Wochen nach dem Erdbeben in der Region Idlib?
Ja, vielen Dank nochmal dafür, dass ich hier sein dürfte. Und ich kann einfach sagen, es ist leider immer noch sehr, sehr schwierig, vor allem weil viele Menschen sich immer noch nicht trauen, zurück nach Hause zu gehen, weil sie weiterhin Angst haben, dass Nachbeben kommen und viele leider immer noch in Zelten leben. Also die Situation ist weiterhin angespannt.
Das heißt, hat sich nicht so viel geändert im Vergleich zur Situation unmittelbar nach dem Erdbeben?
Die Situation hat sich ein bisschen verbessert. Also was heißt verbessert? Es hat sich in dem Sinne verändert, dass dass die Zerstörung zumindest so geräumt wurde, aber die humanitäre Situation ist weiterhin angespannt. Die Menschen leben, wie gesagt, sie sind auch obdachlos geworden. Also weil an allem fehlt, also weil man nicht weiß, ob sein Zuhause noch bewohnbar ist und dementsprechend die Angst hat, dass die Häuser in sich einbrechen, zusammenbrechen und also es gibt Hilfen, die jetzt allmählich langsam ankommen, aber auch sehr schleppend. Die Menschen brauchen dringend Hilfe.
Kannst du mal einen Überblick geben, also bevor wir jetzt so in die Situation nach dem Erdbeben reingehen, wie war es denn vor dem Erdbeben? Idlib ist ja auch eine besondere Region in Syrien, oder?
Auf jeden Fall. Also Idlib steht seit Jahren quasi für den Krieg in Syrien, weil die politische Entwicklung in Idlib auch sehr sich über die Jahre sehr verändert. Also ganz am Anfang sind viele Menschen in Idlib auf die Straße gegangen, um für die Freiheit und Menschenrechte zu demonstrieren. Dann hat sich das leider schnell irgendwie in eine militärische Opposition verwandelt. Die humanitäre Situation war von Anfang an für viele Menschen dramatisch, weil sie durch diesen Widerstand wurden viele Menschen vertrieben. Das heißt, es gab von Anfang an Zelten, es sind sofort irgendwelche Flüchtlingscamps entstanden, weil viele Menschen wegen ihrer politischen Haltung fliehen mussten. Und das hat sich immer, ganz am Anfang war der Zugang, also war die Hilfe groß, Syrien war in allen Munden, war präsent. Und das wurde leider Jahr für Jahr immer, also Syrien wurde Jahr für Jahr aus den Augen verloren. Und jetzt stehen wir quasi vor einer humanitären Katastrophe, weil inzwischen auch viele Menschen in Idlib leben, die aus anderen Teilen Syriens stammen, die nach Idlib ja vertrieben wurden, weil sie ihre ja durch weil sie eben dort nicht mehr leben konnten, weil Russland und das syrische Regime dort angegriffen haben, die Menschen zum Teil eingekesselt haben für Jahre, aushungern lassen, und am Ende blieb ihnen nichts anderes übrig, als zu fliehen. Also zumindest nach Idlib, wo sie wissen, vielleicht haben sie dort bessere Perspektiven.
Mhm. Und erleben da jetzt die Katastrophe nach der Katastrophe. Wann hast du denn das letzte Mal mit Familie oder Freunden aus Idlib gesprochen oder kommuniziert?
Also ich telefoniere fast jeden Tag mit meiner Familie, also nicht jeden Tag, zumindest zweimal die Woche. Mit Freunden, die sich auch mit der Situation auskennen. Ich habe mit einem Kumpel telefoniert, der ist auch in einer Organisation aktiv, wo sie auch selber helfen. Also meine Familie beschreibt mir die Situation, wie ich es geschildert habe. Also es fehlt an allem. Die Menschen wissen nicht, wohin mit sich selbst. Es gibt viele Kinder, die auch zum Opfer dieser Katastrophe geworden sind, weil alle öffentlichen Einrichtungen direkt in Flüchtlingscamp verwandelt werden, und die Kinder müssen dann daran glauben, dass sie jetzt nicht mehr zur Schule können. Also es gab eh weniger Schulen in Idlib, weil die Infrastruktur auch zerbombt wurde in den letzten Jahren. Und die wenigen Schulen, die übrig geblieben sind, sind jetzt quasi dieser Katastrophe zum Opfer geworden. Durch diese Katastrophe haben auch viele Menschen traumatische Erlebnisse, weil sie auch viele Familienangehörige verloren haben. Also es ist auch wirklich dramatisch. Man hört auch von Familien, die ausgelöscht wurden. Wirklich der normale Familie, Vater, Mutter, Kind, die quasi aus dem Leben gerissen wurde, weil sie eben zusammen schlafen haben in ihrer Wohnung und von diesem Erdbeben überrascht wurden. Also deswegen ist auch dieser Aspekt wichtig, nochmal zu erwähnen, weil die Menschen wirklich immer noch im tiefen Schock sitzen.
Das Erdbeben war ja früh um 5. Das heißt, haben, wie du sagst, ganz viele Menschen geschlafen und wurden praktisch überrascht davon.
Genau, und das ist ja das Dramatische. Das heißt, mein Kumpel, der arbeitet in so einer Hilfsorganisation, der berichtet mir, dass wirklich zu 90%, fast 90% der Menschen, die in diesem, die von diesem Erdbeben betroffen sind, einfach verstorben, weil alles einfach zu spät kam, alle Hilfe kam zu spät und alle Hilfen kamen zu spät, und das das ist für die Familienangehörigen, die Hinterbliebenen, einfach eine dramatische Situation, vor allem wenn man bedenkt, dass auch für Außenstehende in Anführungszeichen, also ich habe beispielsweise selber 5 Schulfreunde verloren. 5 Schulfreunde mit ihren kompletten Familien verloren. Das heißt, selbst für mich, wo ich sage, meiner Familie ist zum Glück nichts passiert, habe ich quasi auch Verluste erlebt, die in einer großen Dimension sind. Also das macht schon etwas mit einem, also obwohl ich eigentlich sehr weit weg wohne. Und da stelle ich mir die Frage, wie ist es mit den Menschen, die da quasi sitzen, ihre Erinnerungen mit diesen Menschen dort tagtäglich hatten.
Genau. Das ist teilweise schwer, das zu beschreiben, oder? Hörst du deine Stimme so ein Stückchen an?
Ja, das ist unerträglich, wenn man drüber nachdenkt, dass, dass so viele Menschen auf einmal sterben, dass man weiß, dass diese Menschen nie wieder zurückkommen würden. Das ist ja, vor allem für mich persönlich, wenn ich jetzt persönlich werden muss, es ist wirklich dramatisch, weil ich auch diese Menschen jahrelang jetzt nicht mehr gesehen habe und ich habe immer gehofft, dass wir uns irgendwann wieder treffen und jetzt weiß ich, dass das erhoffte Treffen nie wieder, also nie zustande kommen wird. Das ist bitter.
Nun war ja die Hilfsbereitschaft anfangs, also kurz nach dem Erdbeben, zumindest artikuliert sehr groß. Bundeskanzler Scholz sagte damals, den wahren Freund erkennt man in der Not und wir sind wahre Freunde. Aber anscheinend ist sehr wenig angekommen, zumindest in der Region Idlib. Woran liegt das?
Das ist ein sehr kompliziertes Problem oder es ist ein komplexes Problem, weil auch viele Faktoren mit reingeflossen sind in dem Fall. Also wir müssen bedenken, dass die Türkei, das Land mit dem einzigen Übergang nach Syrien auch vom Erdbeben betroffen war. Und das hatte große Auswirkungen darauf, wie Hilfslieferungen dann in Idlib ankommen, weil das Land selbst überfordert war. Also die Türkei hatte auch viele Menschen verloren und da war zum Teil, also die Grenzübergänge, also es gab tatsächlich einen einzigen Grenzübergang zwischen Syrien und der Türkei und das ist Bab al-Hawa. Und genau das Gebiet war vom Erdbeben betroffen. Das heißt, das ist der geografische Aspekt, aber es gibt auch andere Aspekte, die da mit reingespielt haben, warum die Hilfslieferung zu spät kam. Also die politische Lage, die UN musste dann das Regime anfragen, dürfen wir überhaupt Hilfslieferungen nach Syrien bringen? Und das Regime hat natürlich kein Interesse daran, dass die Menschen, die er sowieso loswerden will, dort versorgt werden. Also da habe ich mir zum Beispiel gewünscht, dass das weniger bürokratisch über die Grenze geht, weil ich meine, das Regime hat ja de facto keine Macht über diese Grenzübergänge, sondern Milizen, die unter der Kontrolle von der Türkei stehen. Und das heißt, das hätte man einfach vielleicht anders, politisch anders gestalten können.
Kannst du es konkreter machen? Also wie hätte das politisch gestaltet werden müssen?
Das hätte so politisch gestaltet werden müssen, dass man eng mit der Türkei hätte arbeiten können, weil die Türkei eben, wie gesagt, den einzigen Zugang nach Syrien hat und man einfach mit der Türkei in dem Bereich hätte mehr kooperieren müssen, dass genau beispielsweise die Straße, die zerstört waren, die nach Idlib führen, dass man da zusammen irgendwie zu einer Lösung hätte kommen können mit Technologie, mit Schwergerät und so weiter, sodass eben diese LKWs, die da auch tagelang standen, schneller hätten rein können. Also es hätte Fahrradkette, sagt man auf Deutsch. Aber ich glaube, da hat es an politischen Wille gefehlt. Und die Türkei war natürlich auch, wie gesagt, überfordert und hatte auch, ehrlich gesagt, weniger Interesse, dass die Leute, wir wissen es, die Wahlen stehen an oder es hat ja schon längst angefangen, der Wahlkampf und das Thema Syrien ist immer so ein Reizthema in der Türkei gewesen und wenn die Menschen in der Not in der Türkei erfahren würden, dass beispielsweise Hilfslieferungen nach Syrien gehen, aber sie selbst nicht gut versorgt werden, dann ist das ein Riesenproblem für die türkische Regierung natürlich. Und
hat noch so eine innenpolitische Seite.
Ja,
für die Türkei.
Genau.
Mhm. Ich kann mich erinnern, wo das Erdbeben war und auch wir packen es an, da was tun wollte. Wir hatten einen Transport in der Türkei organisiert und wollten natürlich auch einen nach Syrien bringen, was wir dann auch gemacht haben. Aber da hatten wir eine große Diskussion über, kommen die Hilfsgüter überhaupt an? Weil es gab einen Bericht vom kurdischen Roten Halbmond, dass die blockiert worden sind, dass teilweise von anderen Hilfsorganisationen Hilfsgüter weggenommen wurden von Assad-treuen Milizen oder Armee-Einheiten. Ist dir da etwas bekannt, dass von den wenigen Sachen, die dann nach Syrien kommen, ein Großteil dann sozusagen beschlagnahmt wird oder nur an Assad-treue Menschen verteilt wird?
Das ist leider ein Fakt. Das ist leider ein Fakt deswegen, weil die UN irgendwann eine Einigung mit dem Regime erzielen konnte, dass Hilfslieferungen nach Damaskus erstmal kommen und sie sollen von Damaskus aus in den Norden transportiert werden. Also wenn man, ich glaube, wenn man ein bisschen politisch, wenn man ein politisch interessiertes Kind, das 10 Jahre alt ist, fragt, würden die Hilfen in Idlib ankommen, dann würde das Kind sagen, nein. Also das, das hat nicht nur mit dem politischen Wille aus in Damaskus zu tun, das hat auch mit den Gegebenheiten in Syrien zu tun, weil inzwischen ist Idlib von der Außenwelt abgeschnitten ist. Also es gibt auch keine Übergänge jetzt zum Regime. Das heißt, es gibt wirklich kein Verkehr mehr zwischen Regimegebieten und oppositionellen Gebieten. Das heißt, es ist faktisch unmöglich, dass die Hilfen von Damaskus nach Idlib transportiert werden. Das ist zum einen. Und zum anderen hat man natürlich das Problem, dass leider auch in Idlib Islamisten an der Macht sind, die auch ihre treuen Leuten versorgen wollen. Das heißt, sie haben es auch genutzt, um quasi auch für sich etwas zu nehmen. Und drittens, wie du es auch richtig erwähnt hast, da Genderes zum Beispiel, die Stadt, die vom Erdbeben am meisten betroffen war, ist kurdisch. Und da muss man nicht so schlau sein, um da zu verstehen, dass die Türkei das auch kein Interesse daran hat, dass Hilfsgüter in Genderes ankommen. Also es ist leider einfach, das ist ein Gebiet, das sehr, sehr kompliziert ist und deswegen war eben alles sehr kompliziert. Ja.
Wenn nun war ja die Hilfe oder die angebotene Hilfe von Deutschland, also natürlich einerseits Hilfsgüter oder zumindest so propagiert, aber andererseits eben auch eine unkomplizierte Visavergabe, eine schnelle Unterstützung, wie das auch Außenministerin Baerbock benannt hat. Schaue ich mir aber die Zahlen an, sind die sehr gering, die da ausgegeben wurden an humanitären Visa. Woran liegt das?
Darf ich etwas sagen, was vielleicht
klar, darfst du
sehr
sagen.
Salopp ist? Genau, weil das ist einfach Schwachsinn. Also ich fand diese erleichterte Visa-Verfahren einfach komplett an der Realität vorbei, weil de facto, wie ich es auch eben erwähnt habe, Idlib von der Außenwelt abgeschnitten ist. Also das heißt, wie hätte das bitte funktionieren sollen? Abgesehen davon hat die Innenministerin Faeser das wieder einkassiert. Sie hat gesagt, wir wollen ja diese erleichterten Visa-Verfahren nur für Menschen möglich machen, die die Absicht haben, irgendwann in ihre Heimat zurückzukehren. Das heißt, sie haben gesagt, okay, und die Leute, die in Idlib leben, können ja nicht mehr nach Syrien zurückgehen, weil sie dann in Deutschland vermutlich bleiben wollen. Und das wollen wir jetzt quasi von vornherein verhindern. Das heißt, selbst das hat die Bundesregierung leider nicht so richtig hinbekommen. Und da frage ich mich, okay, also es gab dann politische Besuche da in der Region, aber die waren irgendwie 1,5 Monate später. Ich habe mir gewünscht, dass man wirklich das ernst genommen hätte, also wirklich und pragmatischere Lösungen gefunden hätte. Also es hätte einfach geholfen, wie gesagt, dass man es politisch hingekriegt hätte, dass Hilfslieferungen auch schneller ankommen. Das wäre überhaupt etwas erstmal für die Menschen, die dann vor Ort versorgt werden oder hätten versorgt werden können. So.
Ja, ich hätte noch mal zwei konkrete Fragen, weil du sagst, es ist Schwachsinn. Haben die Menschen in Syrien denn überhaupt einen Reisepass? Und selbst wenn sie den hätten und selbst wenn sie rauskommen würden, was du ja sagst, was nicht möglich ist, wo würden sie denn dann dieses Visa beantragen müssen?
Also das ist ja eben, das ist die Begründung, warum ich das als Schwachsinn bezeichne. Erstens würden die Menschen direkt an der Grenze erschossen. Das ist ein Fakt. Fast jeden Tag sterben Menschen an der Grenze, weil sie nicht in die Türkei rein dürfen. Und wenn sie geblickt werden oder gesichtet werden, dann werden sie ohne Wenn und Aber erschossen. Das ist, also die Türkei zieht eine Null-Toleranz-Strategie durch, weil eben der innere Druck für die Regierung in Ankara wächst. Und wir haben leider als Europäer, also als ich mag es auch gar nicht mit wir zu reden, aber es war leider so, dass auch mit Hilfe der Europäischen Union eine Riesenmauer an der syrischen Grenze errichtet wurde. Das heißt, die Kontrolle wurde viel besser und die Grenzen wurden viel dichter gemacht mit dieser Mauer. Das heißt, man muss wirklich ein fitter Mensch sein, um überhaupt diese Mauer zu überwinden. Und wenn man es geschafft hat, dann wird man vermutlich erschossen. Also weil es gibt auch inzwischen, wie nennt man das, Wärmekameras, die wirklich alles erkennen und in Sekundenschnell einfach diese Arbeit in Anführungszeichen erledigen. Also das ist wirklich, und selbst wenn man es geschafft hat, also wir sagen, okay, die Menschen sind jetzt in der Türkei. Sie müssten erstmal nach Ankara oder nach Istanbul fahren. Wie sollen sie das schaffen? Weil selbst die Menschen, die in der Türkei leben, selbst Syrer, die in der Türkei leben, dürfen nicht zwischen Ankara und Istanbul reisen. Sie brauchen erstmal eine Genehmigung. Das heißt, die Menschen würden vermutlich auf der Straße von der Polizei aufgefangen oder aufgelesen
werden.
Und wieder nach Syrien zurückgebracht werden. Also im Idealfall ohne Schaden, weil die Leute, die da wirklich erwischt werden, auch mit viel Härte rechnen.
Das heißt also, wir haben da nicht nur eine Mauer, die wir in der Pro-Migrationsbewegung gut kennen, zwischen Griechenland und der Türkei oder zwischen Polen und Belarus, sondern wir haben da auch eine große, furchtbare Mauer zwischen Türkei und Syrien, finanziert von der Europäischen Union, wenn ich dich richtig verstehe.
Auf jeden Fall. Ich wollte auch noch den Aspekt mit dem Pass reinbringen, weil die wenigen, also wirklich kaum jemand in den Idlib hat einen Pass. Warum auch? Also erstens leben die Menschen in Idlib seit Jahren. Das heißt, selbst wenn sie alte Pässe hätten, dann wären diese Pässe abgelaufen. So. Und es gibt seit, glaube ich, 2018 keinen Zugang mehr, also keinen Übergang zwischen dem Regime und den oppositionellen Gebieten. Das heißt, und die Menschen, die in dieser Region leben, das sind die Ärmsten. Das heißt, selbst in besten Zeiten würden sie überhaupt nicht drüber nachdenken, irgendwo ins Ausland zu gehen. Das heißt, und ohne einen Pass kannst du nicht nach Deutschland kommen. Also selbst Syrer, die in Deutschland leben, werden dazu aufgefordert, in die Regimebotschaft in Berlin zu gehen, um einen Pass zu beschaffen. Das ist für mich eine Schande, weil wir dadurch auch das Regime mitfinanzieren. So, das Regime
Ja, und
verdient
stabilisieren.
Unmengen an Geld, und das wird immer schlimmer, weil auch inzwischen auch viele Länder mit dem Regime normalisieren, also Beziehungen wiederherstellen, die so wie in der Zeit vor dem Krieg waren, allen voran arabische Länder.
Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, du sagst, Idlib ist abgeriegelt. Zur Türkei gibt es da krasse Grenzanlagen, Infrarotkameras und ähnliches. Aber auch zu den Gebieten, zu den anderen Gebieten, also zu den Restsyrien oder Assad-Syrien, ist kein Grenzverkehr möglich. Wie können wir uns das vorstellen? Steht da eine Armee, die bewacht, dass niemand da Idlib verlässt, oder es gibt, wie sieht das aus? Weißt du das?
Ja, also es gibt nur eine Kontaktlinie sozusagen zwischen, und diese Kontaktlinie ist wie sagt man das, ist militarisiert. Also das heißt, auf der einen Seite stehen die Soldaten des Regimes und auf der anderen Seite stehen türkische Posten, die den vereinbarten, also in Anführungszeichen den vereinbarten Waffenstillstand beobachten, weil die Türkei ja auch das mit Putin irgendwie so hinbekommen hat, dass eben syrische Soldaten nicht mehr vorrücken, weil die Türkei auch dann mit einer riesen Migrationswelle rechnen würde. Es leben ja ungefähr 4 Millionen Menschen in Idlib, und sie alle, also wirklich zu 90% dieser Menschen sind Gegner des Regimes. Das heißt, sie würden im Zweifel umgebracht, wenn das Regime in Idlib angelangt. So. Und das war quasi so eine Art Kompromiss zwischen der Türkei und Russland. Und deswegen gibt es auch wirklich keinen Verkehr mehr. Also es gibt vielleicht zwischen Russland, weil die Russland auch auf der anderen Seite steht sozusagen. Es gibt immer noch Kommunikation zwischen Russland und der Türkei, damit es zu keiner militärischen Auseinandersetzung kommt. Aber der Tod, der aus der Luft kommt, ist weiterhin existent. Das heißt, die Assad bombardiert trotzdem weiterhin in Idlib, und Assad hat tatsächlich nach dem Erdbeben Gebiete in Idlib, die betroffen waren, obendrauf bombardiert.
Das ist ja alles eine ziemlich hoffnungslose Situation, oder? Idlib ist abgeriegelt, es kommen keine Hilfsgüter an, die Menschen leben immer noch auf der Straße. Was gibt den Menschen überhaupt noch Hoffnung? Besteht Hoffnung? Wie ist die Stimmung da untereinander?
Also es ist leider, die Hoffnung ist für viele Menschen nicht existent, weil sie diese Perspektivlosigkeit auf brutalste Art und Weise erleben, weil sie sehen, wie sie jeden Tag Familienangehörige verlieren, wie ihre Kinder vor ihren Augen ohne Bildung aufwachsen, wie die gesundheitliche Situation oder die Gesundheits, wie das Gesundheits, also es gibt kein Gesundheitssystem, also es gibt wirklich keine Perspektiven. Hoffnung habe ich darin, dass es immer noch Menschen gibt, die solidarisch sind, trotz allem, die versuchen, sich mit dem Nötigsten, was sie so noch haben, also oder beziehungsweise mit dem, was sie haben, anderen Menschen zu helfen. Ich glaube, das ist eine Stärke, die immer noch in dieser Region existiert, also dass die Menschen wirklich immer noch zusammenhalten.
Also Solidarität ist groß.
Ja, also untereinander ist
Untereinander.
diese, genau, ist die Solidarität groß. Aber die Frage ist, wie lange hält das? Weil wenn es zu eng wird, dann ist die menschliche Angst größer als jede Solidarität. Genau.
Ihr hört den Podcast von Wir packen's an und wir reden drüber. Ich rede mit Ahmad aus Berlin, der 2016 aus Syrien geflohen ist und noch viele Verwandte und Bekannte vor Ort in der Region Idlib in Syrien hat. Und wir reden gleich weiter über Geflüchtete, die politischen Interessen und auch, was wir aus Deutschland aus tun können.
Wenn du unsere Arbeit unterstützen oder selbst mit anpacken willst, dann folge uns auf unseren Social-Media-Kanälen und geh auf unsere Webseite. Du kannst Geld spenden, Sachen spenden, Zeit spenden, als helfende Hand unsere Arbeit dauerhaft fördern und in unsere Lagerhalle mit anpacken. Alle Links dazu findest du in den Shownotes.
Ahmad, du hattest ganz am Anfang erwähnt, es leben auch viele Geflüchtete in der Region, es sind viele dahin geflohen. Weißt du, wie es denen speziell geht? Oder gibt es da gar keinen Unterschied mehr zu der ursprünglich lokalen Bevölkerung?
Es geht ihnen auf jeden Fall schlechter als die Menschen, die immer noch in ihren Häusern leben. Das ist so, dass sich quasi, weil es eben keine Strukturen gibt, die so eine Art Organisation herstellen, die eine Koordination darstellen, gibt es inzwischen sowas wie verschiedene Flüchtlingscamps. Also ich würde sie inzwischen auch als Flüchtlingsstädtecamps, ich weiß nicht, ob das so, weil die sind so groß geworden, so dass man sie wirklich als Städte bezeichnen kann.
Kannst du uns eine Idee geben, wie groß, also von wie viel EinwohnerInnen dieser geflüchteten Städte reden wir da?
Also je nachdem, also wenn wir jetzt über Atma im Norden Syriens, Sarmada, Atma reden, das sind wirklich große, große Flüchtlingscamps, die über die 10.000 bis 20.000 Grenze überschreiten. Und die sind nicht so weit weg voneinander entfernt. Also man kann sich das so vorstellen, vielleicht alle 5 Kilometer gibt es so ein riesen Flüchtlingscamp. Und die meisten Camps sind auch direkt an der türkischen Grenze. Also wirklich direkt, also sehr, sehr nah an der türkischen Grenze, weil die Menschen sich davon erhoffen, dass sie nicht bombardiert werden. Weil sie wissen, okay, wenn wir jetzt an der türkischen Grenze leben, dann müsste quasi der Pilot, das ist quasi die einfache Logik, die diese Menschen haben, sie sagen, okay, dann müsste der Pilot quasi in die Türkei eindringen, um uns quasi bombardieren zu können. Und das können russische oder syrische Soldaten nicht, weil wir kennen das so aus einem Fall aus dem Jahr 2016 oder so, wo die Türkei ein russisches Flugzeug abgeschossen hat, auch da in Idlib. Und daraus hat sich quasi die Theorie entwickelt, dass diese Menschen sagen, okay, je näher an der Grenze, desto besser. Und natürlich sind die geografischen Gegebenheiten in der Region unterschiedlich. Das heißt, es gibt Camps, die auf einem Olivenöl-Plantage gemacht wurden. Es gibt Flüchtlingscamps, die auf einer anderen Grundlage gemacht wurden. Also es ist sehr unterschiedlich und sie werden auch von verschiedenen Organisationen versorgt. Und da ist es ein bisschen schwierig, quasi wie soll ich das sagen, auch das politisch zu koordinieren, weil die Interessen so groß sind. Es gibt auch viele Akteuren, die in Idlib aktiv sind, also und die haben ihre Agenda. Das heißt, sie haben es gibt Camps, die beispielsweise aus Katar, von Katar aus finanziert werden. Da hat man natürlich eine andere Atmosphäre als in so einem Camp, der vielleicht von einer westlichen Organisation finanziert wird. Das ist auch für mich, es macht irgendwie wenig Sinn, weil quasi zum Teil ja diese Hilfe missbraucht wird. Also jede Organisation versucht da Einfluss drauf zu nehmen. Ja, also es ist sehr, sehr unterschiedlich.
Das heißt, es hängt ganz davon ab, wer sozusagen dieses Camp ja unterstützt, wie es dir dann geht. Also weil du sagst, einerseits Katar, andererseits irgendwelche westlichen Organisationen.
Ja, auf jeden Fall, weil wenn das heißt, wir brauchen einfach eine politische Konsequenz. Also wenn, ohne die politischen Konsequenz werden da dann entstehen auch andere Kräfte, weil wenn wir zum Beispiel Menschen unterstützen, dann haben wir auch in gewisser Weise eine gewisse Macht darüber, wie die Zustände da sind. Das macht zum Beispiel, das machen viele konservativen Kräfte, zum Beispiel die aus den Golfstaaten kommen, dass sie eben dann auch solche Camps finanzieren, die bestimmte Werte vermitteln. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das mit den Camps, die durch westliche Organisationen unterstützt werden, aber ich kann mir denken, dass da mehr in Bildung investiert wird. Also das ist, das hat mir auch mal ein Kumpel erzählt, der arbeitet selber für eine Organisation aus Irland, dass sie quasi bestimmte Bereiche da finanzieren. Also es gibt zum Beispiel keine Finanzierung für religiösen Unterricht oder für sowas. Das gibt's nicht, genau, sondern es gibt halt Projekte, die wirklich gezielt Menschen helfen. Ja.
Und können wir uns das so vorstellen, wie riesige Zeltstädte, gibt es hygienische Anlagen, also wie Toiletten oder Möglichkeiten, sich zu säubern? Gibt es Kochmöglichkeiten oder ist es auch sehr unterschiedlich?
Das ist wirklich sehr unterschiedlich. Also es gibt Organisationen, die inzwischen auch so eine Art Dörfer bauen. Mulham Voluntary Team zum Beispiel, das ist so ein Team, das sich quasi darum kümmert, dass auch wirklich große, also zumindest, dass die Leute so eine Art Wohnung, kleine Wohnung, zwei Zimmer haben, in der sie wohnen können. Und da ist natürlich die Hygiene besser. Und es ist wirklich sehr unterschiedlich, weil je nach Finanzierung, das muss alles erstmal aufrechterhalten werden. Und es gibt so Gemeinschaftsräume, wo die Leute zusammen kochen. Aber es gibt auch viele Menschen, die individuell leben wollen. Das heißt, es gibt viele Menschen, die in Zelten kochen zum Beispiel. Und das ist sehr gefährlich. Und deswegen hören wir immer wieder von Fällen, wo ein Zelt gefackelt wurde und
was
so weiter.
Was dann ziemlich gefährlich fürs ganze Camp ist.
Ganz genau. Das haben wir in den letzten Jahren immer wieder erlebt, dass wirklich zum Teil komplette Camps abgebrannt sind. Also da muss man sich die Frage stellen, warum gibt es keine Strukturen, die das alles besser machen? Also wo man sagt, okay, hier gibt es eine gute Küche, wo man kochen kann. Ich glaube, wenn diese Strukturen existieren würden, dann würden die Menschen diese Strukturen nutzen. Aber weil an allem fehlt, sagen die Organisationen, dann geben wir lieber Geld fürs Essen als irgendwie für eine Küche, weiß ich nicht. Weil auch westliche Hilfen runtergefahren wurden, also die politische Lage hat sich wirklich komplett verändert. Ganz am Anfang gab es viel Hilfen aus dem Westen, weil die politische Agenda anders war. Und inzwischen will man nichts mehr von Syrien wissen. Also sie tun so, als würde Syrien nicht mehr existieren. Ja.
Es war nur sehr kurzlebig, diese Begeisterung da zu helfen, zu unterstützen. Aber notwendig wäre eigentlich eine langfristigere Unterstützung, oder?
Auf jeden Fall. Also eine langfristige Hilfe bzw. Strategie wäre da angebracht, weil die Zustände sich nicht auf kurze Sicht verändern oder kurzfristig verändern werden, sondern wir müssen damit rechnen, dass dieser Krieg noch lange andauert. Ich meine, das ist jetzt eine Verschnaufspause für viele Menschen in Syrien, weil leider der Krieg in der Ukraine tobt und Russland ist erstmal damit abgelenkt. Aber das ist nur eine Verschnaufspause für die Menschen in Idlib. Es gibt weiterhin Bombardement in Idlib, aber es ist ein bisschen weniger, also es ist sehr eigentlich ja weniger geworden, weil Putin natürlich kein Interesse daran hat, jetzt noch eine neue, ja, wie sagt man das, ein neues Feld aufzumachen. So.
Ja. Nun hast du es ja 2016 noch geschafft, da zu flüchten aus Syrien. Und das hat beschrieben, wie die Situation heute ist, dass praktisch Idlib abgeriegelt ist, die Mauer da zur Türkei, die Sperren da zu einem anderen Teil von Syrien. Weißt du, ob es Menschen rausschaffen, dass die dann wirklich schaffen, ja, es bis Europa in Sicherheit zu kommen?
Das ist wirklich sehr, sehr, sehr schwer geworden. Also es gibt die wenigen Menschen schaffen es. Und die Leute, die es schaffen, müssen wirklich, sie sind so hoffnungslos, dass sie sich sagen, okay, ich werde sowieso hier sterben, dann versuche ich es einfach. So. Und das ist echt dramatisch für mich. Also wenn man einfach bedenkt, dass diese Menschen, also ich war selber in der Situation, bei mir war es ein bisschen anders, aber ich war auch in der gleichen Phase, wo ich mich mir Gedanken drüber gemacht habe, will ich wirklich hier bleiben? Das ist die Frage, die jeder für sich entscheiden muss. Es gibt natürlich Faktoren, die eine große Rolle spielen, wie diese Entscheidung am Ende ausfällt. Also wenn man zum Beispiel zumindest Perspektiven sehen würde, dann würde niemand, glaube ich, wirklich niemand aus dem Land fliehen wollen. Ich meine, man hat dort seine Wurzeln, man hat seine Familie, man hat seine Freunde, seine Erinnerungen, die nicht jetzt durch den Krieg nicht immer schön waren, aber trotzdem gehört das zur eigenen Biografie. Wie gesagt, die wenigen schaffen es. Ich beobachte eher eine Bewegung aus der Türkei Richtung Europa. Es gibt immer mehr Menschen, Syrerinnen und Syrer, die in der Türkei leben, aber sich nicht mehr sicher fühlen. Und deswegen auch wirklich diese Perspektivlosigkeit entwickeln. Ein Freund von mir lebt in Istanbul. Ich habe ihn im Januar besucht. Und er hat mir gesagt, ich war in Bulgarien. Wissen Sie, weißt du, was sie mit ihm gemacht haben? Sie haben ihn dermaßen verprügelt. Ich kann gerne diese Fotos, ich kann dir auch gerne diese Fotos zukommen lassen. Also er ist zu stolz, um mir diese Fotos zukommen zu lassen. Aber seine Augen waren komplett rot. Also sie haben die Hunde auf ihn losgelassen. Also er wurde von den Hunden an der Grenze gebissen. Er wurde zertreten, wirklich im sein Kopf wurde auch zertreten. Seine Augen sahen nur rot. Also man hat keine Augen mehr gesehen, sondern nur einen roten Fleck. Und und obwohl er das erlebt hat, obwohl das für seine Familie auch dramatisch ist, aber er hat zwei Kinder, er sagt, ich fühle mich nicht mehr sicher. Ich weiß nicht, ich gehe raus aus meinem Haus und ich frage mich, ob ich wirklich wieder nach Hause komme, weil es kann sein, dass man einfach auf der Straße angehalten wird von der Polizei und dann gucken sie einfach so, wenn er irgendwas macht, dann, wenn er zum Beispiel etwas Falsches sagt, dann, ja, dann wird er quasi nach Syrien zurückgebracht und ohne Wenn und Aber. Und diese Bewegung wird immer größer und jetzt stehen auch noch die Wahlen in der Türkei an. Und es wird leider sehr viel, es gibt einen politischen Missbrauch in Bezug auf das Thema syrische Geflüchtete in der Türkei und alle politische Kräfte versuchen das für sich quasi zu missbrauchen.
Das heißt also, wenn wir dieses Zitat da von Bundeskanzler Scholz nochmal nehmen, den wahren Freund, da kennt man in der Not, dann scheint es mit der Freundschaft nicht weit her zu sein. Die Europäische Union finanziert eine Mauer nach Syrien, sie schickt keine Hilfsgüter, sie übt keinen politischen Druck aus, damit sich die Lage bessert. Und selbst die Leute, die es dann irgendwie raus schaffen, wie nach Bulgarien, was du eben beschrieben hast, die scheitern erneut, werden zusammengeprügelt und das so behandelt, wie es eigentlich absolut gegen die Menschenrechte.
Genau, das ist für mich eine klare Menschenrechtsverletzung, weil mein Kumpel war zum Beispiel wirklich auf dem bulgarischen Boden. Also er hat mir gesagt, ich war drin, dann haben sie ihn quasi zertreten und wieder in die Türkei gebracht. Also und das heißt, wir müssen zumindest da gucken, wie wir politischen Druck ausüben auf die Türkei, sodass zumindest die Menschen die syrischen Geflüchteten in der Türkei die Sicherheit haben, dass sie wirklich dort leben können. Also sie haben so eine Art Unsicherheit, die Angst macht. Also ich nenne mal ein Beispiel. Wir waren in Istanbul und dann sind wir spazieren gegangen. Das sind zwei Studienfreunde, die ich in Aleppo hatte. Also ich habe ja in Aleppo Mathe studiert. Und wir waren zusammen an der Uni. Und wir waren dann zu dritt da, unterwegs. Und was haben sie gemacht? Das hat mich echt geprägt und das berührt mich immer noch. Sie haben versucht, sich ein bisschen hinter mich zu verstecken, während wir gelaufen sind, weil ich ja Deutscher bin. Also das, weil sie gesagt haben, okay, wenn wir angehalten werden, dann bist du quasi davor da und du musst dann halt mit der Polizei reden, obwohl sie eigentlich arbeiten, sie können die Sprache gut und so weiter, aber sie haben ein Problem und zwar sie sind Syrer. So, das ist das Problem, das sie haben.
Also auch mit diesem sogenannten EU-Türkei-Deal ist es da nicht weit her, weil die Lebensbedingungen in der Türkei für syrische Menschen auch nicht adäquat sind, entnehme ich deinen Worten. Also selbst die Menschen, die da zurückdeportiert werden in die Türkei, haben eigentlich Bedingungen, die nicht annehmbar sind.
Genau, also es gibt zumindest auch, also es gibt Sachen, die noch funktionieren, zum Beispiel, also es gibt gute Sachen, zum Beispiel, es gibt ja auch die Krankenhäuser, die da immer noch von der EU finanziert werden. Das loben meine Freundinnen und Freunde in der Türkei. Sie sagen, super, es ist zumindest eine Entlastung angesichts der wirtschaftlichen Situation der Türkei, die eine große Hilfe für viele Menschen darstellt. Aber das Problem, das wir dort haben, ist wirklich, dass diese Menschen in Gefahr leben sozusagen. Also wirklich, also nicht, ich würde mir wünschen, dass man politisch, mit politischem Geschick darauf hinarbeitet, dass alle, aber wirklich alle politischen Parteien in der Türkei dazu bringt, dass sie das Thema Syrien ein bisschen runterfahren. Also weil das ist wirklich so ein Reizthema in der Türkei. Wer ist schuld? Das sind die SyrerInnen. Es ist wirklich dramatisch. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass man vielleicht auf der politischen Agenda das Thema auf die politische Agenda dieses Thema aufnimmt und ernst nimmt.
Nochmal kurz zurück zur Situation in Syrien. Ich weiß, dir liegt besonders so das Schicksal von Frauen und Mädchen am Herzen. Kannst du da was dazu sagen? Wie geht's dir in der Region Idlib? Wie ist dir Leben? Wie sieht's da mit sogenannten Frauenrechten aus?
Ja, das ist wirklich, ich bin auch jetzt gerade berührt, weil wenn ich drüber nachdenke, wie es den Mädchen und Frauen in Syrien geht, dann ist das noch eine schlechtere Situation, weil die Frauen, also wie gesagt, es herrschen leider Islamisten in Idlib, die ein rückgewandtes Bild von Frauen haben, die auch nicht zuletzt von Ländern wie Katar und Saudi-Arabien finanziert werden. Also diese Agenda, die diese Islamisten dort verbreiten oder diese Propaganda, die dort verbreitet wird, greift. Und das führt dazu, dass es den Frauen noch schlechter geht als vorher. Ich kann, also ihnen geht es schlecht. Also es gibt erstmal keine Strukturen für Frauen, um sie zu fördern. Also deswegen wundere ich mich immer noch über die feministische Außenpolitik von Frau Baerbock, die sich das quasi zu einem politischen, also sie hat gesagt, das hat sie als Ziel in ihrer politischen Agenda gehabt, dass Frauen und Mädchen überall auf der Welt gefördert werden, die eben selbstbestimmt leben wollen. Und das wollen auch viele Frauen in dieser Region. Sie haben auch Jobs. Und jetzt nach der Katastrophe werden immer, also die werden, es war, es wurde auch sehr kritisch. Also es, die wenigen Frauen oder die Frauen, die sich immer noch ein liberales Leben in Idlib leisten können, werden immer weiter verdrängt. Also sie werden immer eingeschränkt und jetzt ist es quasi ein guter Zeitpunkt für diese für die Islamisten zu sagen, okay, warum sollen diese Frauen jetzt noch weiterhin diese Jobs haben, obwohl sie nicht verheiratet sind, obwohl sie eher keine Familien haben, die sie ernähren müssen, warum sollen sie diese Jobs machen, die auch von Männern gemacht werden können. Und da brauchen wir wirklich auf der politischen Seite so eine Art Strategie für diese Mädchen und Frauen, die darauf abzielt, auch so einen Gegenpool für die Zeit danach zu fördern, also wirklich Mädchen, mutige Mädchen und Frauen zu fördern, die eben für die Werte stehen, die wir auch hier erleben und zu Recht gut finden. Weil, genau, weil diese Frauen, also man kann sich das überhaupt nicht vorstellen. Wenn wir jetzt darüber nachdenken, wie selbstverständlich eine Demo zum Beispiel in Deutschland ist, und dass man hier, also wenn sowas, wenn die Frauen zum Beispiel in Syrien oder sie machen keine Demos, sondern sie müssen erstmal für ihre Rechte eintreten, das sei es in der Verwaltung, sei es in der Schule, sei es überall. Und wenn sie ihre Stimme erheben, dann wird das natürlich skandalisiert, also sie dürfen das gar nicht und sie sollen froh sein, dass sie überhaupt noch die paar Rechte haben. Und da wünsche ich mir, dass wir wirklich mehr Aufklärungsarbeit durch Mädchen und Frauen vor Ort erreichen, also wo wir mehr Mädchen und Frauen dazu ermutigen, dass sie auch für ihre Rechte eintreten.
Hat das Erdbeben nochmal was geändert an der Situation, die du da gerade beschreibst?
90% der Menschen, die vom Erdbeben betroffen waren, sind oder waren eigentlich, sind verstorben. Das heißt, aber das ist quasi so ein guter Zeitpunkt, um diese mit dieser Keule nochmal zu argumentieren. Also wo man sagt, okay, jetzt ist sowieso alles schlimm und wir müssen irgendwie nur dafür sorgen, dass hier Familien gut versorgt werden und deswegen brauchen ja auch Männer Jobs und wir müssen irgendwie diese Jobs dann die Frauen wegnehmen und an die Männer übergeben sozusagen. Und das da muss man einfach ein klares Nein sagen. Also man darf auf keinen Fall das zulassen. Es ist ja wirklich schlimm, für die Frauen, die immer noch selbstbestimmt leben wollen. Und wenn das auch noch dazu kommt, dass sie auch in ihrer finanziellen Freiheit eingeschränkt werden, dann weiß ich nicht, wo sie ihre Kräfte schöpfen sollen. Also es ist wirklich einfach dramatisch für sie. Ich glaube fest daran, dass es eine Zeit gibt, also es ist eine Zeit danach gibt. Das heißt, wir müssen diese Ideologie nicht überhand kommen lassen. Also weil das prägt ja auch eine Gesellschaft. Das heißt, das Bild, das dort vermittelt wird, prägt auch zumindest die gesellschaftliche Stimmung. Das heißt, wenn die Leute immer wieder dieses Argument hören, dass ja die Frauen sozusagen den Männern die Jobs wegnehmen und sie haben da auf dem Arbeitsmarkt nichts verloren, dann kehren wir zu Zeiten zurück. Also diese Errungenschaften, die wir in Syrien hatten, die werden quasi zunichte gemacht. Und da muss man immer sagen, nein, das ist nicht das Bild, das wir für diese Mädchen und Frauen haben wollen. Und wir wollen sie auf ihrem Weg unterstützen, dass sie wirklich zumindest ja, dass diesen Teil von ihrem Leben weiterhin haben können, also selbstbestimmtes Leben.
Ja. Jetzt engagierst du dich ja politisch bei der SPD. Was wünschst du dir denn von deiner Partei in Bezug auf Syrien?
Auf der humanitären Ebene, also es gibt ja weiterhin Menschen, die leiden, die Hilfe brauchen. Und da wünsche ich mir, dass die SPD da konsequent ist und diese Hilfen gewährleistet, egal was passiert. So, das ist ein Aspekt. Und damit wir auch die Menschen dort versorgen, ja, kein Mensch will ja geflüchtete Menschen in Deutschland haben. Das heißt, wir müssen irgendwie gucken, dass die Menschen versorgt werden und dass wir eine politische Lösung finden in Syrien. Das heißt, wie finden wir eine politische Lösung? Das ist sehr kompliziert, aber das ist erstrebenswert. Aber auf keinen Fall zulassen, dass zum Beispiel auf europäischer Ebene Normalisierung mit dem Regime in Syrien angestrebt werden. Und dass wir weiterhin darauf bestehen, dass eine politische Lösung in Syrien existiert, die für alle Beteiligten fair ist. Weil ohne eine faire Lösung für alle Beteiligten in Syrien werden wir auch keinen Frieden finden. Dann werden wir den Krieg noch in 20 Jahren haben. Das heißt,
das sind
da
ja
muss man.
Zwei Anliegen von dir, die du nennst. Das eine ist eben, die Menschen zu versorgen. Das andere ist eben, an einer sinnvollen politischen Lösung mitzuarbeiten und darauf hinzuwirken. Ist das richtig?
Auf jeden Fall. Weil das sind für mich erstmal die Auswege aus dieser Krise. Man darf aber auf keinen Fall seine Prinzipien verraten. Also wenn wir jetzt über eine politische Lösung reden, dann denken viele, mit dem Regime normalisieren. Nein, auf keinen Fall, weil das Regime Kriegsverbrechen begangen hat, weil das Regime für den Tod und für die Vertreibung von Millionen von Menschen verantwortlich ist. Und wir müssen einfach dafür sorgen, dass eine Gerechtigkeit dort herrscht. Also eine faire Lösung heißt, dass sich auch politisch in Syrien was verändern muss. Und da sind auch das klar, dass das Apparat von Assad so an der Form nicht mehr bleiben kann. Es ist zumindest so meine persönliche Meinung, weil ich weiß, dass diese Menschen mit Konsequenzen rechnen werden, die eben jemals ein Wort gegen das Regime gesagt haben. Und das ist meistens entweder sterben oder sterben.
Noch eine Frage. Jetzt ist ja, wir packen es an, Teil der deutschen Zivilgesellschaft, und wir bekommen auch immer wieder Fragen, was können wir tun? So, wir haben halt eine Petition gestartet mit Pro-Asyl, wir haben versucht, Hilfe zu organisieren, Hilfstransporter zu schicken. Hast du noch Ideen, was die deutsche Zivilgesellschaft oder Vereine wie Wir packen es an noch tun können, damit es den Menschen dort etwas besser geht?
Ja, vielen Dank erstmal dafür, dass ihr euch noch für das Thema Syrien interessiert, weil das aus der deutschen Öffentlichkeit verschwunden ist. Das eher also im Sinne von die Politik guckt nicht mehr hin, aber die Probleme gibt es weiterhin. Was man als Zivilgesellschaft machen kann, ist immer darauf aufmerksam zu machen, dass diese Probleme weiterhin, dass es diese Probleme weiterhin gibt und dass man vielleicht eine Koordination herstellt, die quasi viele Aspekte, die Menschen vor Ort betreffen, auch abdecken. Also Gesundheit, Bildung, Nahrung und so weiter. Das sind viele Aspekte, und dass man vielleicht einfach da koordiniert vorgeht. Also wo man sagt, okay, wir wollen zum Beispiel so ein Gebiet in Syrien unterstützen und dafür brauchen wir eine Infrastruktur, dafür brauchen wir Organisationen vor Ort, die aufgebaut werden müssen. Und das sind Ziele, die kurzfristig, langfristig sein können. Und genau, also das wünsche ich mir von der deutschen Zivilgesellschaft, und dass man wirklich immer bedenken muss, dass viele Menschen in Syrien leiden, dass dieses Leid noch nicht zu Ende ist, obwohl in der Politik und in der Öffentlichkeit das kein Thema mehr ist.
Also dranbleiben und was tun, entnehme ich deinen Worten.
Auf jeden Fall. Und das lohnt sich, weil die Menschen unsere Hilfe brauchen.
Und eine letzte Frage an dich. Welchen Wunsch hast du denn an unsere Hörer? Also willst du dir noch irgendwas mitteilen, noch irgendwas sagen? Was wäre dein Wunsch?
Ich freue mich sehr, dass Sie den Podcast hören, und ich wünsche mir, dass die Menschen auch mit Freunden reden darüber, wie die Situation in Syrien ist. Immer, also es hilft immer, immer darüber zu reden, weil nur wenn wir darüber reden, werden wir uns Sachen bewusst. Und dieses Bewusstsein für das Thema Syrien, für die humanitäre Katastrophe, ist sehr wichtig, damit auch diese Hilfe weiterhin geben kann, weil natürlich wünsche ich mir auch finanzielle Unterstützung von den Menschen, die damit auch die Arbeit weiterhin möglich ist.
Damit bedanke ich mich bei dir, Ahmad. Damit bedanken wir uns für diese eindrücklichen Schilderungen von Idlib, von Syrien, von der Situation von syrischen Geflüchteten. Wir wünschen dir alles Gute. Ich wünsche dir alles Gute, besonders auch deiner Familie und deinen Freunden. Und ich kann dir versichern, wir packen es an, bleib dran am Thema. In dem Zusammenhang auch nochmal ein Aufruf an unsere Hörerinnen und Hörer, unterstützt uns weiterhin. Nur dann können wir die Arbeit so machen, wie wir es hier machen, Transporte schicken, Geflüchtete unterstützen und uns auch einsetzen, dass die Situation etwas besser wird. Das war der Podcast von Wir packen's an und wir reden drüber. Wir freuen uns auf euch auch beim nächsten Thema. Kommt gut in den Tag und tschüss.
Das war's. Wir packen's an und wir reden drüber. Der Podcast über Flucht und Festung Europa, über Menschen, die fliehen und Menschen, die sie unterstützen. Bis zum nächsten Monat. Und bis dahin, vergesst nicht mit anzupacken und bitte lasst uns eine Bewertung da.